Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen bei SBS Audio, Max Bergmann. Hallo Max.
Hallo.
Max ist ein deutscher Agrarwissenschaftler und lebt mit seiner Familie in Westaustralien. Und er geht dort einem Beruf nach, der nicht ganz alltäglich ist, kann man sagen. Ne? Max, du wolltest ja immer schon gern Bauer werden, aber wie bist du denn auf die Kamele gekommen?
Das war tatsächlich dann der Anstoß durch meine Frau Ronja, die, wie gesagt, auch immer wusste, dass ich was in der Landwirtschaft machen wollte nach meinem Studium. Und die hatte dann tatsächlich mal so einen Bericht auf ABC gesehen, dass wir hier die größte Kamelpopulation oder wild lebende Kamelpopulation der Welt haben. Da war dann ein kleiner Betrieb, der da auch angefangen hatte, Kamele zu melken, und meinte sie dann halt, oh, das ist doch hier cool, warum machst du nicht das? Und dann war ich da halt tatsächlich ziemlich fasziniert von und habe mir das angeguckt und haben viel darüber geredet. Und ja, da haben wir natürlich schon so die ein oder anderen komischen Blicke geerntet, ob ich jetzt komplett durchgeknallt bin. Aber dann letzten Endes haben wir dann tatsächlich die ersten 3 Kamele und dann kurze Zeit später nochmal 5 tragende Kamele tatsächlich aus der Wildnis auch geholt. Und dann ging das so Stück für Stück los.
Genau, die ersten Kamele waren ja Elke, Petra und Rita, ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Und die Geschichte dahinter ist halt ganz einfach. Die wurden einfach nach den Nachbarschaftsfrauen aus unserem Dorf in der Nähe von Hannover in Deutschland, wo meine Eltern immer noch wohnen, benannt. Also da haben wir einfach dann, ja, da waren einfach sozusagen, ja, ich bin ja da aufgewachsen und da waren dann halt einige der Nachbarfrauen, das sind einfach die Namen.
Es läuft auch im Outback ein Kamel namens Barbara rum, muss ich dir sagen, weil ich habe mal mit deutschen Kamelforschern vor, glaube ich, 20 Jahren gedreht und die haben mir zu Ehren ein Kamelbaby Barbara genannt.
Natürlich dann auch wiederholen. Wir haben ja auch bald wieder Kamele, die kommen im Juni, Juli geht das hier dann los mit dem Abkalben. Dann können wir dir auch noch eine kleine Barbara. Das ist eigentlich ein cooler Name für ein Kamel.
Na dann, also bitte. Es sind ja Kamele nicht gerade typische Bauernhoftiere, ja? Und die sind auch nicht ungefährlich. Was fasziniert dich denn an den Tieren?
Ja, also es sind natürlich im Moment nicht typische Tiere, das stimmt. Obwohl es immer darauf ankommt, in welcher Region man guckt. Also für Australien ist es natürlich noch relativ untypisch oder in Deutschland noch viel untypischer. Aber wenn man jetzt dann in den Nahen Osten guckt oder in Afrika, wo ich halt jetzt auch war schon, da werden 400 Millionen Liter Kamelmilch, das ist, oder Somalien, Kenia, ganzen East African Länder, sage ich mal, die sind schon ziemlich kamellastig. Gefährlich, ja, ich meine, was ist gefährlich? Also Kamele an sich sind nicht aggressiv oder gefährlich, das würde ich nicht so sagen. Haben, glaube ich, einen ziemlich schlechten Ruf. Viele Leute denken halt, die spucken, die sind trotzig und irgendwie machen komische Geräusche und stur, und das ist halt wirklich nicht so. Ich meine, die machen tatsächlich witzige Geräusche. Man könnte fast denken, dass der Soundtrack für Jurassic Park von Kamelen stammt. Aber die sind, also wir auf Englisch sagen wir halt immer Gentle Giants. Also sind wirklich große, kuschelige Tiere. Und ich glaube, sie sind ein bisschen falsch verstanden. Also ich erkläre das mal so, dass Kamele sind halt keine Fluchttiere, und Kühe, Pferde, also große Tiere, die man normalerweise aus der Landwirtschaft oder irgendwie so kennt, sind halt typische Fluchttiere. Und was dann halt natürlich schnell passiert, man guckt einen Kamel an und denkt, oh, großes Tier, ist halt wie eine Kuh, und dann behandelt man das genauso, und das funktioniert halt nicht. Und deswegen, also eine Kamel hat halt eher die Psychologie oder das Verhältnis halt eher wie ein Hund oder eine Katze. Und wenn man, sage ich mal, mit dem Kamel anfängt zu arbeiten, dann ist das auch ganz anders, weil die, wie gesagt, die stehen halt, wo die herkommen, am oben auf der Nahrungskette. Und wenn man anfängt, ein Kamel zu treiben oder so, dann dreht sich halt im Zweifelsfall um, stellt sich groß hin und guckt dich halt an. Oder setzt sich halt hin und wartet, was passiert. Und daher kommt halt dieses, oh, du bist aber stur und störrisch und so. Und das ist halt, ja, eher daher. Und das andere, was ich ja erwähnt hatte, ist, dass die Kamele spucken. Das ist halt auch nicht so. Alpaka und so, die können das. Kamele machen das nun wirklich nicht. Zumindest nicht gezielt. Was passieren kann, ist, das sind ja auch Wiederkäuer, dass die, wenn die ganz, ganz dolle gestresst sind, dann anfangen manche, auch nicht alle, die atmen dann aus, während sie dann halt ihr Wiedergekautes gerade im Maul haben und sprühen das dann so um einen rum. Aber wenn man das hat, dann muss man sich halt eher fragen als Person, die mit dem Kamel umgeht, was mache ich jetzt gerade falsch, dass dieses Kamel so gestresst ist? Also es ist jetzt nicht so, wenn man die jetzt sieht bei uns auf der Farm, halt mal 10 Meter Abstand, die können spucken. Das ist kompletter Schwachsinn.
Geil. Nun, es sind ja einige Tiere hier mit Überraschungen versehen. Ich habe auch, als ich das erste Mal einen Koala ein Geräusch machen hörte, wäre ich auch beinahe hinten übergefallen, weil der kleine kuschelige Koala, der dann so ein ganz unheimliches Brummen von sich oder Knurren von sich gibt. Jetzt hast du ja aber ein paar mehr Hürden vor dir gehabt als die meisten Menschen. Jetzt deine Krankheit hat ja für viele wahrscheinlich das Aus für so einen großen Traum bedeutet. Was hat dich denn motiviert, trotzdem weiterzumachen oder gerade erst recht das zu machen?
Ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke da so im Alltag nicht so groß drüber nach. Ich meine, klar, es nervt und dass ich nicht richtig gucken kann und so, das ist einfach so. Aber ich habe es ja auch schon, also das wurde schon festgestellt, da war ich 8 Jahre alt. Das heißt, ich trage es jetzt schon ein paar Jahre mit mir rum und es ist halt genetisch, sage ich mal, begründet. Und anfänglich dachten die, ich hätte halt eine Krankheit, die heißt Makuladegeneration. Dann später haben sie das halt in dieses Retinitis pigmentosa umgewandelt, was eigentlich ein Sammelbegriff ist und eigentlich nur bedeutet, dass Zellen auf deiner Netzhaut absterben. Sind nicht nur die Zäpfchen, sondern auch Zäpfchen und Stäbchen. Und ein Professor hier in Perth am Lions Eye Institute, das ist ein Zufall natürlich, der ist hier weltführend in diesem Krankheitsbereich und da bin ich halt, sag ich mal, so eine Probe für ihn und gehe da eigentlich einmal im Jahr hin und dann untersuchen sie und so weiter und so fort. Und die Krankheit an sich, die ich ha habe, heißt Stargardsche Erkrankung. Das ist halt eine Unterform davon. Ja, und wie gesagt, das habe ich eigentlich, ich bin eigentlich so mit groß geworden und habe eigentlich immer, sag ich mal, so vom Elternhaus her, das so, ja, keine Ahnung, mir wurde immer nahegelegt, du machst jetzt einfach das so weiter, was dir halt gefällt. Und das war ja auch dann schon auf dem Sport bezogen, auf alles eigentlich. Ich bin nie zu einer Spezialschule gegangen. Und somit habe ich, glaube ich, schnell gelernt, lösungsorientiert zu denken. Und nicht problemorientiert. Und ich denke, wenn ich das jetzt so auch jetzt hier mit dem Business sehe, das ist halt, glaube ich, wirklich ein Problem, was viele Menschen haben. Die gucken eigentlich immer nur aufs Problem und nicht, wie man drumherum kommt. Also ich hatte einen Professor, der auch gleich gesagt hat, nee, hier, lass das mal mit Pflanzenphysiologie, das kriegst du nicht hin mit Mikroskop und hin und her. Mit deinen Augen mach mal irgendwie ökonomisch was, das geht vielleicht noch. Und jetzt am Ende habe ich halt meinen PhD, also einen Doktor in Pflanzenphysiologie gemacht. Das habe ich aber nicht gemacht, um ihm mal da so richtig zu zeigen, dass ich das doch kann, sondern das war einfach aus meinem Interesse heraus. Und das ist auch wirklich so meine innere Motivation. Ich habe einfach halt, was mich interessiert, das gucke ich mir an. Und auch mit der praktischen Landwirtschaft, da haben natürlich auch viele gesagt, Trecker fahren und hier und da und das ist alles viel zu schwierig. Das ist es ja natürlich auch. Und ja, ich kann nicht auf der Straße fahren und ich brauche natürlich dann auch Hilfe. Aber unterm Strich muss man sich halt auf die Sachen konzentrieren. Wie geht es? Ich meine, es gibt so viel Technik. Wir haben GPS auf den Maschinen. Da, wenn wir jetzt größere Felder haben, das fangen wir dieses Jahr an, da haben wir eine größere Farm im Inland noch, die wir bewirtschaften. Da drückst du einen Knopf und dann fährt das Ding sowieso 2 Zentimeter genau geradeaus. So genau könntest du als Sehender auch nicht lenken. Und ob ich dann den Knopf drücke oder einer, der besser gucken kann, macht dann am Ende auch nicht mehr so viel Unterschied. Und mit den Kamelen, sage ich mal, ist es natürlich so, ich glaube, die merken das natürlich, dass ich nicht gut gucken kann. Und das ist vielleicht auch ein Vorteil zum Teil manchmal, weil ich die dann vielleicht anders angucke als ein Normalsehender, also nicht so direkt in die Augen und so weiter. Und die sind dann halt im Umgang auch ganz anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe viel lieber in einen Yard mit wilden Kamelen als mit Rindern, weil die hauen dich wirklich auch um. Und dann bist du im Zweifelsfall auch mal ganz schnell tot. Und also da so auf den Stations und so, das ist halt auch nicht ganz ohne. Und Kamele sind einfach vom Verhalten da ganz anders. Und genau. Und das ist halt einfach so meine Motivation. Ich mache das alles nicht, um Leuten zu zeigen, so geht es, sondern eher wirklich, weil es mir halt Spaß macht.
Und ich höre schon ein bisschen raus, die Kamele, die haben alle so einen sehr eigenen Charakter auch. Das ist wirklich, als hätte man einen Hund oder eine Katze, wo man sich auch wirklich anfreundet. Also kennst du all deine Kamele? Wie viel sind es denn inzwischen?
Ja, wir haben immer so um die 100. Jetzt kriegen wir bald wieder eine Ladung Wilder hoffentlich dazu. Dann werden es auch mal ganz schnell 120 und dann 140 sein, wenn die dann Kälber kriegen. Doch, aber wir kennen doch schon unsere Kamele. Ja, du, das stimmt. Die haben unterschiedliche Charakteren, und manche sind halt wirklich sehr, sehr kuschelig und kommen wirklich an. Da kommt dann so ein Riesenvieh an und legt dir den Kopf auf die Schulter und kannst den ganzen Tag aus dem Yard rausstreicheln, damit sie sich bewegen. Aber und andere sind halt ein bisschen distanzierter, sind halt auch nett und alles, aber so sage ich mal, ja, sind schon unterschiedliche, sage ich mal, Persönlichkeiten. Und genau, und man hat natürlich dann so die, die dann besonders lieb sind und so. Die, klar, das prägt natürlich dann und dann findet man die natürlich besonders cool und die anderen sind dann natürlich, wir müssen natürlich aufpassen, wir sind ja, machen das natürlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, das ist ja hier nicht nur ein Streichelzoo, dass man jetzt nicht alles sich zu sehr vermenschlicht hier, weil wir natürlich dann auch das ein bisschen ja wirtschaftlich denken müssen und jetzt hier nicht, das ist ja, wie gesagt, ja, ist kein Streichelzoo.
Jetzt sind ja Kamele, die sind ja ursprünglich mal mit dem Eisenbahnbau nach Australien gekommen. Dann sind die Tiere ausgewildert worden, haben sich enorm ja, vermehrt. Ich glaube, man spricht inzwischen von 1 Million Kamele, die da im Outback rumrennen. Und die richten ja auch eine Menge Schaden an der Flora an. Das heißt, dadurch, dass das quasi Schädlinge sind, wenn man jetzt das Böse formuliert, ist es auch kein Problem, dass ihr die da jetzt rausholt und in eine Farm bringt, nehme ich an, oder?
Ja, das, also du hast jetzt viele Punkte angesprochen. Erstmal, genau, der Anfang, das stimmt, die kamen hier 1840 an, haben den Eisenbahn, haben waren quasi ersten LKWs, sage ich mal, die hier Ladung getragen haben und der Gantrain, der ja durch Zentralaustralien fährt, der hat auch immer noch das Kamel als Logo und Gan war halt eines der ersten afghanischen Kameltreiber, sage ich mal, und danach ist halt dieser Zug jetzt auch benannt. Und genau, und die haben die dann irgendwann ja losgelassen. Und weil das Kamel halt so unheimlich angepasst ist, mit der gesamten Physiologie in trockenen Gebieten durchzukommen, sind die halt explodiert in den Zahlen. Und es stimmt, sind jetzt um die 1,5 Millionen wilde Kamele hier. Das ist natürlich eine riesige Zahl ist. So, jetzt muss man aber halt das, und die sind als Pest eingestuft, weil es halt keine landwirtschaftlichen Tiere sind. Jetzt muss man aber ganz vorsichtig damit sein, weil natürlich Pferde, Rinder, Schafe, Schweine, alles, ne, der Australier war ja ziemlich gut in irgendwelchen Tiere mitbringen, weil vieles der natürlichen ursprünglichen Einwanderer kam natürlich aus Europa. Die haben natürlich ihre Rinder. Holstein Friesen, typische deutsch-holländische Rasse, die natürlich immer noch unsere Hauptmilch hier produziert. Die haben sie natürlich aus Europa mitgebracht und die Schafe. Und die haben aber natürlich das Problem, dass sie jetzt über mehrere Jahrzehnte extrem züchten mussten, um die überhaupt hier an die australischen Verhältnisse anzupassen. Und die machen auch einen enormen Schaden, sind aber natürlich, ist unsere Cash Cow und da kommt das Geld rein. Natürlich sind die auf den Stations, gibt es Millionen von Rindern. Und die machen, wenn, kannst du dir vorstellen, wenn du 200 Rinder mit ihren Hufen irgendwo lang trampeln, ist alles Wüste. Wenn Kamele mit ihren weichen Füßen da lang gehen, und das ist jetzt nicht von mir, weil ich die mag, sondern das ist wirklich auch von den Station-Leuten das Feedback, die würden dann, wenn die mit den weichen Füßen kommen, dann machen die halt nicht solche Trittschäden. Und Kamele an sich sind ja viel robuster und halt auf diese extremen heißen Situationen angepasst. Deswegen, es macht total Sinn eigentlich, und das ist eigentlich ein Appell fast schon an das Government, die müssten eigentlich zusehen, wir haben die Tiere jetzt hier, man kann sie nicht mehr ausrotten. Das ist einfach unmöglich. Da gibt es Programme, staatliche Programme, wo die Millionen in den Wind geschossen haben, die Tiere abzuschießen und teilweise auf ziemlich brutale Art verenden lassen, was halt auch schon mal ziemlich fragwürdig ist. Und einfach um die Rinder natürlich zu schützen, weil ja, das stimmt, wenn so eine Gruppe von durstigen Kamelen aus der Wüste kommen, dann halten die Rinder mal von den Wassertrögen weg und machen da die Infrastruktur zum Teil kaputt, um ans Wasser zu kommen. Und Kamele sind die Säugetiere, glaube ich, die schnellst trinkendsten Tiere mit oder eines der schnellst trinkendsten Tiere der Welt. Das heißt, sie können auch mal locker 100, 110 Liter wenn die durstig sind, aufnehmen. Und dann kann man sich ja ausrechnen, wenn da so ein 10.000 Liter Wassertank ist und da kommen 100 Kamele vorbei, dann ist der leer. Und das
Das ist
finden
wieder
natürlich
morgen
die,
leer, ja.
ja, und dann
Ja.
finden das natürlich die Farmer nicht so gut. Und das stimmt, das sind Probleme, aber man müsste eigentlich diese Probleme ja angehen und eine Industrie um die Kamele aufbauen. Das gleiche mit Ziegen. Also es ist einfach, es macht einfach Sinn, in einem Land wie Australien Ziegen und Kamele zu halten. Und da gibt es jetzt auch ganz aktuelle Forschung in Europa, witzigerweise, weil das Kamel natürlich eines der landwirtschaftlichen Nutztiere der Zukunft sind. Die machen Milch, Wolle, Fleisch. Und mit Klimawandel, wo alles trockener und extremer wird, sollte man sich ganz dolle überlegen, das nicht eher zu nutzen und da jetzt schon rein zu investieren, anstatt immer nur auf Rinder zu setzen. Und die, und man, ich will auch nicht sagen, dass Rinder weg müssen, sondern die sollten nebeneinander, sollte es beides natürlich geben.
Und Dromedary heißt aber natürlich jetzt, ihr konzentriert euch auf Kamelmilch, nicht auf Fleisch oder Wolle von den Tieren, richtig?
Ja, genau, ja, genau. Der Name spielt das ja so ein bisschen an. Dromedary ist halt das Dromedar mit Dairy. Also wir melken ja sozusagen einhöckrige Kamele, was ja das Dromedar, gerade im Deutschen ist ja Dromedar. Hier im Australischen ist immer Camel. Und genau, und das ist eigentlich unser Hauptbusiness, sage ich mal, ist die Kosmetik. Also wir verkaufen auch Frischmilch. Wir haben die Lizenz für Frischmilchprodukte.
Wie schmeckt denn Kamelmilch, wenn man das trinkt?
Oh, absolut, super. Wenn du, wenn jeder, der Milch trinkt, also Kuhmilch, wird auf alle Fälle auch Kamelmilch mögen, weil die, sage ich mal, ein bisschen süßer mit so einem leichten Hauch Salzigkeit, sage ich mal, am Abgang ist. Aber es ist eigentlich wie so eine, oh, ist immer schwer zu beschreiben, aber es ist wie so eine bisschen eine magere Milch, weil die oder eine Skim Milk auf Englisch.
Und ist sie denn auch gesünder und vielleicht fettarmer?
Genau, also die molekulare Struktur ist viel kleiner und Kamelmilch ist viel höher in Vitamin C und Eisen und hat halt auch entzündungshemmende und antibakterielle Eigenschaften. Und noch eine Sache ist, wenn man Laktose oder diese Milchallergie hat und Bauchschmerzen von Kuhmilch kriegt, dann kann man durchaus Kamelmilch trinken und hat das nicht. Das ist halt ein Riesending natürlich. Ist aber sehr teuer in der Herstellung, weil Kamele halt nur ein Sechstel des Volumens herstellen und man kann auch immer nur die laktierenden Tiere natürlich melken und der Rest, wir haben 2/3 der Tiere, die wir halten, sind junge Tiere oder tragende Tiere. Das ist ein bisschen anders bei Kühen, wie das Melken sozusagen abläuft. Und das macht es sozusagen ein bisschen teuer, aber an sich ist es considered a superfood sozusagen, dass sie wirklich. Es ist ein sehr, sehr gesunde Milch.
Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, ihr verkauft jetzt nicht Milch und Milchprodukte, sondern ihr produziert aus der Milch Kosmetik, oder?
Ja, wir machen beide. Also wir verkaufen, bei uns kann man gefriergetrocknetes Milchpulver kaufen und das verkauft sie auch ziemlich gut. Bei uns kann man hier in Western Australien, wir verschippen jetzt keine Frischmilch an die Ostküste, das ist logistisch ein bisschen schwierig, aber hier bei uns haben wir Läden, an der wir auch Frischmilch liefern. Genau, aber das Hauptding, wo wir halt versuchen, international und auch nach Europa dann später, haben wir jetzt schon unsere Hauptprodukte zugelassen, sogar in die EU. Das ist aber noch nicht aktiv im Moment. Und ja, vor allem halt erstmal in Australien, da verkaufen wir halt australienweit die Kosmetik. Genau, und der Grund dafür ist halt auch, was ihr gerade gesagt habt, die entzündungshemmende Funktion. Also es hilft halt wirklich unheimlich. Leuten, die Neurodermitis haben und extrem trockene Haut, die nutzen das, weil da sind sogenannte Alpha-Hydroxide drin, das sind quasi wie Laktatsäuren. Und ich sage immer, es ist wie so ein ganz schneller, eine ganz schnelle feuchtigkeitsspendende Creme. Also die zieht schnell ein, aufgrund der molekularen Struktur, die ich erwähnt hatte. Und diese Alpha-Hydroxide, die helfen dann halt die tote Haut oder man muss sich ja vorstellen, die Haut wächst ja immer nach und dann die oberen Hautschichten zu entfernen und dann unten die junge Haut freizulegen und dass man halt schnell glatte, frische Haut wieder hat. Und das ist halt echt super. Das scheint ziemlich gut zu funktionieren und wir haben halt auch auf Trustpilot ziemlich viele 5-Sterne-Reviews, die uns dann halt da, ja, da den Rücken stärken, sag ich mal, und uns dazu, ja, beflügeln, weiterzumachen.
Hört sich gut an. Wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer da auf den Geschmack gekommen sind, wo kann man denn deine Kamelkosmetik beziehen oder kann man dich und deine Kamele auch besuchen und vor Ort einkaufen?
Also man könnte, wenn man hier in Perth ist, also direkt auf die Farm, das machen wir nicht, weil wir halt hier mit Maschinen und hin und her, wir sind halt eine Working Farm, aber wir haben tatsächlich hier eine Partnerschaft mit einer lokalen Distillery, wo wir jetzt auch gerade einen Kamelmilch-Wodka gelauncht haben. Und das ist unser Farmshop. Da kann man hin. Die hat immer am Wochenende offen. Das wäre jetzt wirklich für die lokalen Leute. Aber ich denke, australienweit ist das Allereinfachste, einfach zu dir www und dann dromedary.com.au zu gehen oder thedromedary.com, diese Webseite einfach zu besuchen. Und da kann man das dann beziehen. Wir haben, und da ist dann auch eine Liste mit Läden, wenn Leute gerne in Läden gehen. Wir haben jetzt noch nicht so viele. Wir haben ein paar, eine Handvoll, sage ich mal, auch an der Ostküste. Da sind wir gerade dieses Jahr massiv am Arbeiten und in Gesprächen mit Distributeuren, dass man halt da in Apotheken oder in Naturheilläden und so mehr in Läden noch kommt. Aber ja, der einfachste Weg und der schnellste Weg, sage ich mal, nächste Woche Produkte zu haben, ist jetzt einfach auf die Webseite zu gehen. Wir verschicken ziemlich schnell und dann ist das dann ziemlich schnell im Bad bei euch.
Ja, also nehme demnächst alle ein Kamelbad.
Absolut.
Kleopatra lag in der
Kleopatra.
Eselsmilch.
Ja, das ist immer so. Die hat auch Kamelmilch genommen. Genau, viele sagen immer Esel. Sie hat wohl verschiedene Milch genommen. Da werde ich auch immer oft nachgefragt. Aber man muss halt jetzt bei uns auch sagen, unser Slogan ist wirklich, wir sind Skincare that cares. Und das hängt halt damit zusammen, dass wir wirklich die Produkte entwickelt haben, dass sie auch was bringen. Und zwar nicht nur dem Hersteller was bringen, sondern auch dem Endkunden, weil das ist halt irgendwie am Ende doch ganz, ganz wichtig, weil oft hat man den Eindruck, man hat so ein ja, Friedhof an tausenden Töpfen und Lotionen im Bad stehen, wenn man manchmal bei manchen Leuten im Bad guckt, weil viele halt irgendwelche leere Versprechen machen. Und wie gesagt, wir haben halt deswegen habe ich das mit diesen Reviews gesagt, wir haben halt wirklich ziemlich gute Berichte und haben uns auch, weil wir so klein sind, auch schnell daran gehalten. Also wenn einer gesagt hat, hier kann man nicht das und das ändern, dann haben wir das auch versucht, ziemlich schnell im nächsten Batch zu ändern. Und damit haben wir, glaube ich, jetzt über die Jahre ein wirklich super Produkt hergestellt. Und der zweite Aspekt, der halt bei uns noch mitschwingt, der manchmal ein bisschen schwer ist zu kommunizieren in zwei Sätzen, ist halt unser Milchsystem. Wir sind die Skincare That Cares, weil wir halt einen mobilen Melkstand benutzen. Das heißt, wir treiben jetzt nicht die Kamele in irgendeine Halle rein und melken die, wie man sich das vorstellt, oder in irgendeinem Stall, sondern unsere Kamele stehen tatsächlich immer draußen auf der Wiese, da wo sie sein wollen und können da fressen, haben da auch Futter zur Verfügung, was wir halt glauben, was viel ethischer ist für die Tiere. Und wir haben einen mobilen Melkstand, den wir dann hinter den Trecker hängen und dann zu den Kamelen fahren. Und dann kommen die da ans Tor und dann melken wir die und dann sind sie, sag ich mal, 7 Minuten im Melkstand und dann sind sie wieder draußen und können machen, was sie wollen. Und dieses System ist halt auch viel nachhaltiger, weil man muss sich vorstellen, wir dezentralisieren unser ganzes Melksystem. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur einen Hotspot, wie ich das immer sage, einen Melkstand, wo alles abläuft. Die Tiere sind da in irgendeinem Feedlot um den Melkstand, dass man sie nicht so weit von der Wiese zum Melkstand bringen muss, sondern wir melken in mehreren Positionen, wo halt die Kamele gerade sind. Und dadurch ist das System halt nachhaltiger. Und ich hatte ja vorhin auch Afrika erwähnt, das ist halt auch so eine Sache, was wir dort versuchen wollen und auch hier in Australien natürlich größer machen wollen, ist halt die Produkte, wenn man von Dromedary die kauft, dann kann man sich sicher sein, dass die aus so einem nachhaltigen System kommen, was halt umweltverträglich ist und ethisch zu den Tieren. Deswegen sagen wir auch immer, wir haben die glücklichsten Tiere der Welt. Und das ist halt ein großer Unterschied auch zu anderen Kamelfarms, die es ja nun doch auch gibt in Australien, weil die kopieren meistens das Kuhsystem. Die sagen, ja gut, okay, Kühe werden in so einem großen Melkstand gemolken und ja, das machen wir jetzt auch mit Kamelen und dann stellen sie halt Kamele in so einen großen Melkstand, was dann aber halt, wie gesagt, oft einfach mal ein sehr intensives System ist, wo die Jungtiere gar nicht aus den Yards rauskommen und das eigentlich ein riesen Feedlot ist und das gibt's halt bei uns nicht. Und das ist eigentlich wirklich ein massiver Unterschied und daher halt auch die, ja, Skincare that cares, weil wir halt da versuchen, anders zu sein.
Wie viel Liter gibt denn so ein Kamel?
Ja, so ein Kamel gibt doch ein bisschen weniger als eine Kuh. Eine Kuh gibt um die 25 Liter am Tag, ein Kamel irgendwo zwischen 2 und 5 Liter. Also schon erheblich weniger. Und ich hatte ja auch gesagt, der zweite wichtige Aspekt ist, wenn man ein Kamel melkt, braucht man immer das Baby. Das heißt, wir lassen die Babys dann an die Mutter zum Saugen. Und das Saugen löst dann halt den Oxytocin, das Hormon aus, was dann die Milch eigentlich erst einschießen lässt. Und dann kann man auch erst so ein Kamel melken. Und das ist bei Kühen halt durch Züchtung und das ist nicht mehr nötig. Da werden die Babys halt gleich von Anbeginn weggenommen. Die Mutter wird tragend gemacht wieder und genau, dann werden die einfach gemolken und das ist halt grundsätzlich anders bei Kamelen. Also es ist schon viel schwieriger, sage ich mal, ein Kamel zu melken. Und das ist auch völlig normal, dass dann auch mal 10, 20% der Gruppe mal einfach überhaupt nicht mitmelken und am nächsten Tag melken sie wieder und so weiter. Da ist halt, die sind schon ein bisschen sensibler, sage ich mal. Vielen Dank für das Gespräch und genau, dass ich das mal so erzählen durfte. Das ist ja auch immer schön.
Danke dir.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.